Die wichtige Frage bei der Brezel, wo ist oben, wo ist unten?
Ja, die Frage aller Fragen, die bis heute noch nicht richtig gelöst ist. Herzlich willkommen zu unserer weiteren Folge unseres Podcasts Nachtschicht. Mein Name ist Ingmar Grimmer und mir gegenüber sitzt wieder mein ehemaliger Azubi-Kollege David Haas.
Hallo von meiner Seite, hi.
Heute soll es ums Thema Brezeln gehen. Wir sind ja hier eine Brezelregion.
Total.
Und ja.
Ich möchte kurz, bevor wir in unser Thema einsteigen, möchte ich ganz kurz erwähnen, dass wir ein großes Update zu unserer letzten Aufnahme haben. Wir haben ja den Tisch voll mit lauter geilen Essenssachen. Das müssen wir schon mal erwähnen, weil wir haben jetzt nämlich uns darauf geeinigt, dass der Ingmar fürs Kulinarische zuständig ist. Er liefert immer das Essen mit und Kaffee und Getränke bin dann ich zuständig. Und das sieht hier großartig aus. Also ich habe mir wirklich mit Abstand der beste Podcast-Partner rausgesucht, den man sich nur wünschen kann.
Ja, das kann schon durchaus sein. Ja, ich meine, was liegt näher, als wenn man einen Genuss-Podcast macht und einen Back-Podcast, als nicht nebenher was zu genießen, was wir backen.
Absolut.
Das riecht vor allem mega. Ja,
traumhaft, wenn ihr das riechen könntet. Aber lass uns in die Folge reingehen. Heute geht's um das spannende Thema Brezeln.
Ja, Brezeln ist für mich oder für uns, denke ich, ein Riesenthema. Ja. Zum einen natürlich, wir sind ja hier im Back-Podcast, gibt es ein paar Tipps und Tricks, wie man das vielleicht auch daheim mal probieren kann. Ist nicht ganz ungefährlich, Thema Lauge. Aber die Brezel ist natürlich auch, ich würde fast sagen, ein Stück weit Kulturgut, oder?
Auf jeden Fall.
Und ja, auch schon ein bisschen, wie sagt man das, viele Mythen ranken sich um das Gebäck. Ich habe mal ein bisschen recherchiert noch und mal so ein bisschen geguckt. Brezel ist ja unheimlich vielschichtig. Also es gibt ja Brezeln irgendwie zur Einschulung.
Das weiß ich jetzt nicht, das habe ich jetzt noch nie gehört.
Nee. Brezeln begleitet uns doch irgendwie schon unser ganzes Leben. Ja, oder kleine Kinder essen Brezeln.
Ja.
Also ziemlich eigentlich.
Ich glaube, das ist das erste
Gebäck. Rumnuckeln.
Ja, genau, genau. Ja.
Ich habe jetzt mal gelesen, das liegt daran, weil es halt so salzig schmeckt.
Ah, okay.
Das findet ihr irgendwie total spannend am Anfang. Aber gab es das bei euch nicht zur Einschulung eine Brezel?
Ich kann mich damit dran erinnern, das ist tatsächlich schon ein bisschen her, ja.
Also bei uns gab es so eine riese Brezel zur Einschulung.
Echt?
Und ich habe von einer Mitarbeiterin von mir gehört, die haben das auch irgendwie so süße Brezeln zur Einschulung gekriegt.
Okay, ja.
Und dann gibt es ja, es gibt Fastenbrezeln, dann gibt es Palmbrezeln zu Palmsonntag.
Ja, ja. Neujahrsbrezeln gibt es.
Neujahrsbrezeln, genau, da bin ich noch gar nicht dran. Also Festbrezeln.
Genau.
In manchen Regionen ja auch Weihnachtsbrezeln.
Das kenne ich jetzt auch nicht.
Also einfach das, was wir als Neujahrsbrezel kennen.
Okay. Lass uns mal kurz, wo kommt die Brezel her? Klassisch. Aus Bayern oder aus, also wir als Schwaben würden sagen, natürlich aus Schwaben.
Ich habe da tatsächlich, also ich kenne ja die Geschichte, die wir Schwabe.
Du kennst die einzig wahre
die
Geschichte.
Einzig wahre
die
Geschichte.
Einzig wahre, es gibt keine andere.
Die schwäbische Geschichte, aber ich habe tatsächlich ein bisschen recherchiert.
Oh.
Und habe rausgefunden, es gibt drei verschiedene Geschichten, wo die Brezel eigentlich herkommt.
Okay.
Und zwar, die Bayern sagen natürlich aus Bayern.
Klar.
Wir Schwaben sagen natürlich aus Schwaberländle.
Natürlich.
Und bei den Bayern muss ich nachlesen, weil die kann ich nicht auswendig. Im Gegensatz zur Schwäbische, die lese ich mal zuerst vor.
Ja.
Und zwar sage die, in früheren Zeiten war es üblich, die Arme zum Beten zu verschränken und sich selber dabei die Hände auf die Schultern zu legen. Also wenn ihr das jetzt mal macht, beziehungsweise wenn euer Gegenüber das mal macht, so. Dann erinnert es schon ziemlich an eine Brezel und so sei die Brezel entstanden. Und das würde auch bedeuten, warum sie Brezel heißt, weil das lateinische Wort Brachium bedeutet Arm. Also Brachium heißt Arm. Ins Althochdeutsche übersetzt wurde Prezita oder Prezin draus.
Arm wie keine Kohle oder arm wie
der Arm? Nee, arm wie die verschränkte Arme.
Ah, okay, okay.
Und daraus entstanden ist die bayerische Bezeichnung Brezen oder Brezel, wie das leckere Gebäck sonst genannt wird.
Okay, klingt plausibel. Jetzt muss unsere schwäbische Story ja, schon
total besser langweilig.
Sein. Ja,
also ich sag dir mal die schwäbische Geschichte. Im Schwäbischen ist es so. Da gab es den Frieder aus Urach. Und das war der Bäcker vom Graf Eberhard.
Aha.
Und der Frieder war beim Graf Eberhard in Ungnade gefallen und zum Tode verurteilt. Weil irgendwie war dem sein Gebäck nicht das, was der Graf sich vorgestellt hat. Ja. So, und dann gab es eine letzte Chance. Der Graf Eberhard hat dem Frieder eine letzte Chance gegeben, sein Leben zu retten. Und zwar, wenn dieser es schafft, in 3 Tagen ein Brot zu erfinden, durch das 3-mal die Sonne scheint, dann wird er nicht getötet. Und zwei Tage ist der arme Bäcker Frieder rumgelaufen und ihm ist nichts eingefallen. Und dann ist seine Frau im Türrahmen gelehnt mit verschränkten Armen und hat gewartet, dass dem endlich was einfällt.
Ja.
Und dann ist sein Blick auf die Arme gefallen von der Frau.
Mhm.
Und dann hat er gedacht, das ist die Lösung. Und hat versucht, diese Form eben von den verschränkten Armen nachzubilden. Und das Resultat war eben die Brezel, so wie wir sie heute kennen. Und dann war es kurz vor knapp, er hatte ja drei Tage Zeit. Und dann ist die Katze von dem Bäcker ans Backblech gekommen und die Brezel ist in die Lauge gefallen, die eigentlich dafür da war, die Bleche zu putzen. Die Lauge hat man ja früher oft zum Putzen genommen.
Ja, ja.
Und der Frieder hat einfach keine Zeit mehr gehabt, das Gebäck nochmal zu machen. Also hat er halt die belaugte Teiglinge in den Ofen geschoben. Und rausgekommen ist das göttlichste aller Produkte, die Laugebrezel. Und der Graf war so begeistert, dreimal die Sonne durchgescheint hat auch.
Ja, mega.
Und somit war der Frieder quasi begnadigt.
Also kann man sagen, die bockige Alte hat ein Leben gerettet.
Genau,
okay,
genau, so kann man sagen, ja.
Krass.
Das trifft heute vielleicht auch noch ab und zu einer der anderen zu.
Okay.
Und genau.
Ach, eine Katze hat die in die Lauge.
Anscheinend.
Okay. Weil das ist ja schon echt eine krasse Geschichte eigentlich, wenn du überlegst, wie kommt man denn drauf? Lauge an sich ist völlig ungenießbar, es ist giftig.
Ja.
Ja. Wenn du es auf der Hand hast, es ist unfassbar unangenehm, das brennt wie Sau.
Ja.
Wie kommt man darauf, ein Gebäck damit zu tränken und dann das Ganze in den Ofen zu schieben und dann, Mensch, schmeckt das auch noch gut.
Also über die Sage kann man denken, was man will.
Ja.
Das mit der Lauge erkläre ich mir so, dass es tatsächlich irgendwie durch einen Unfall passiert sein muss. Weil Lauge hat man tatsächlich früher zum Blecheputzer halt genommen.
Ja.
Und irgendwie ist die halt wahrscheinlich da reingeflogen. Und dann hat man es halt trotzdem gebacken.
Ja.
Anders kann ich mir das nicht erklären. Ja.
Also wir sind uns einig, nicht nur, weil wir beide Schwaben sind, aber die schwäbische Variante ist viel cooler.
Genau.
Sorry an die Bayern, die gerade zuhören.
Ja.
Aber
ja, ich meine, so. Schwäbische Brezel, bayerische Brezel ist ja heute auch noch ein riesen Unterschied. Also.
Ich meine, die schwäbische ist dünner von der Form und hat halt einen Schnitt und die bayerische ist einfach dick und ohne Schnitt, oder?
Genau, also die schwäbische sind schön elegant, oben dick mit dem Bauch und unten die filigrane Ärmchen im Vergleich zur bayerischen, so wie du sagst, ist übergleich. Und der Teig ist auch anders, in der bayerischen ist ja gar kein Fett drin, deswegen sind die für unsere Gaumen auch staubtrocken. Bei der Schwäbische ist halt Fett drin.
Okay.
So, warte mal kurz noch zu dem Thema Lauge. Habe ich nämlich auch noch was rausgefunden. Und zwar, weil mir gerade gesagt haben, wahrscheinlich war es irgendwie durch einen Fehler. Und tatsächlich, also im Internet habe ich zumindest gefunden, die erste Laugenbrezel war ein Versehen des Bäckers Anton Nepomuk Pfannenbrenner.
Mhm.
Dieser war zuständig fürs Frühstück im königlichen Kaffeehaus vom Hoflieferant Johann Eiles. Und im Februar 1839 hat er einen folgeschweren Fehler begangen. Er hat seine Brezel normalerweise mit Zuckerwasser glasiert.
Mhm.
Und ohne es zu merken, hat er die Lauge genommen. Wie wir es gesagt haben, wahrscheinlich stand die zum Putzen bereit. Und das Resultat hat eben überzeugt.
Krass.
Also ich stelle mir das jetzt auch nicht so lecker vor, mit Zuckerwasser eine Brezel zu bestreichen.
Nicht wirklich, nee.
Lauge ist schon was Cooles.
Auf jeden Fall, mega.
Was ich mich nur frage, wer war der Erste, der eine Laugebrezel probiert hat?
Weil eigentlich ist was Giftiges drauf. Das
eigentlich giftig. Ich meine, die wusste damals ja noch nicht, was wir heute wissen, dass die Lauge beim Backen zu Salz zerfällt und völlig ungiftig ist.
Ja.
Aber wer war der Erste, der es probiert hat?
Vielleicht konnte man dem Ding, vielleicht konnte man dem Geruch nicht widerstehen, weil es ist ja schon geil, wenn du so ein Blech Brezeln aus dem Ofen ziehst, egal ob daheim oder in der Bäckerei, das riecht schon gut und dann muss halt einer der Mutige sein und mal reinbeißen, oder?
Ich denke, also es war bestimmt nicht der Graf, sondern irgendein...
Es war der Azubi.
Wahrscheinlich.
Wann war das? 1800? Irgendwas, gell? 1800?
Also mit der Lauge 1839, also noch gar nicht so lang.
Okay. Ja, aber krass, so also... Lang. Krass, ich dachte, die ist schon viel älter.
Also die Brezel an sich schon, aber eben das mit Lauge wohl noch nicht so lang.
Aber ist auch krass, wie sie sich etabliert hat. Gell? Die Brezel ist das Symbol der Bäcker.
Absolut.
In Dinkelsbühl, jetzt sind wir nämlich in Bayern, da gibt es in der Kirche, ich hoffe, das ist eine Kirche oder ein Dom oder was auch immer, sorry für die Leute aus Dinkelsbühl, die zuhören, die große Kirche mitten im Ort, die hat sogar ein Brezelfenster.
Ach was?
Ja, das ist total geil. Also wenn du da am Haus der Geschichte stehst, siehst du dann nicht rüber und das haben die Bäcker damals, die Bäckerinnung von Dinkelsbühl damals gestiftet und also total geil. Und also ich meine, jede zweite Bäckerei hat wahrscheinlich eine Brezel als Symbol.
Ja, und interessanterweise ja auch die Bäckerei, die gar nicht hier in Süddeutschland zu Hause sind, sondern deutschlandweit. Und es hat schon viel, wie ich es vorher schon gesagt habe, mit Kultur zu tun. Die Brezel an sich, das ist schon echt,
gut, schon echt spannend. Es ist, glaube ich, aber auch unser Exportschlager Nummer eins, oder? Also abgesehen von unserem Brot.
Absolut, ja.
Aber German Pretzel, das wird halt im Englischen mit P geschrieben, aber sonst, was total freaky aussieht, finde ich, Pretzel. Aber sonst ist es der absolute Exportschlager Nummer 1, würde ich sagen.
Ja, und wirklich, also ich sage ja für uns hier in unsere Gefilde, begleitet uns ja schon unser Leben lang. Also absolut. Butterbrezel, sorry, aber das ist was Heiliges für der Schwab.
Mega.
Da habe ich ja Kollegen in andere Teile von Deutschland, die wissen gar nicht, was ein Butterbrezel ist. Aber das ist
traurig,
eigentlich
ja.
Schon
ist echt traurig.
Gehört zu unserem Alltag. Ja. So, und die große Frage ist ja jetzt, wie backe ich eine Brezel? Was macht eine gute Brezel überhaupt? Was macht für dich eine gute Brezel aus?
Ich finde auf jeden Fall eine gute Brezel, die zum einen, ich finde die Form, die muss natürlich schön aussehen, das liegt aber wahrscheinlich an meinem Beruf, dass das mir wichtig ist, die muss gut aussehen, die muss eine schöne Form haben.
Der Fotograf.
Ja, der Fotograf.
Guck wieder nur aufs Genau. Äußere.
Ich bin so oberflächlich. Nee, aber klar, also schön aussehen, habe ich natürlich Bock drauf, reinzubeißen. Eine schöne Bräune finde ich gut. Also wenn sie eine schöne Farbe hat, und dann muss sie natürlich knusprig sein, das finde ich total geil. Und ich bin ja eher so, ich habe da so eine Frage, ich bin ja so der Salztyp. Also ich finde Salz auf der Brezel finde ich total geil. Als Kind habe ich es immer runtergemacht, aber mittlerweile finde ich das Salz total geil.
Das Coole ist ja, gerade weil du es ansprichst bei der Brezel, da kann ja jeder mit diskutieren.
Total.
Viel Salz, wenig Salz, knusprig oder weich, hier hat ja jeder so ein bisschen seine eigene Meinung.
Absolut, absolut.
Also ich sehe es so ähnlich wie du. Klar, Brezel muss optisch erstmal mega aussehen, das definitiv. Und geil finde ich halt an der schwäbischen Brezel, du hast oben das Weiche und hast unten das Knusprige.
Ja.
Das macht es für mich aus. Und viele, und sag mal, das Knusprige, also dass sie unten so dünn sind, kriegst du ja nur per Handarbeit hin.
Das stimmt,
das kriegst du ja mit einer Maschine gar nicht hin.
Stimmt, ja. Ja, stimmt, das kriegst du tatsächlich echt nur mit Handarbeit hin. Ja. Und ich finde, das war auch damals in der Ausbildung, war das ja auch die Königsdisziplin, das Brezeln schwingen.
Auf jeden Fall.
Ey, was ich da am Anfang Knoten in meinen Arm gebracht habe selber. Und wie lange hat es bei dir gedauert? Es hat schon,
oder? Ja, also ich sage immer, auch in unsere Backkurse, wir machen ja immer wieder auch so Brezelback-Events, gerade so mit Firma oder so.
Ja.
Und ich sage immer so, also wenn einer jeden Tag Brezeln macht, so wie bei uns jetzt in Azubi, der braucht 3 Monate bis 6 Monate, bis der das wirklich so kann.
Raus hat,
ja.
Wobei
auch die Gleichmäßigkeit.
Ja, aber es ist dann wie Fahrradfahren, man verlernt es nicht tatsächlich. Nee, also ich bin kürzlich dann daheim gestanden und habe Brezeln gemacht und man hat es halt immer noch drin. Also das ist echt cool. Das macht schon Spaß.
Ja, es ist auch sowas, also für mich hat es am Anfang mega stolz gemacht, wenn ich dann, keine Ahnung, 20 Brezeln oder so, was ja nix ist, 20 Brezeln am Tag gemacht habe und habe dann doch immer gesagt, ey, ich habe heute 20 Brezeln gemacht, das war schon.
Deine Brezeln sind auch immer unfassbar akkurat. Deine Szenen, also das habe ich mir damals schon gedacht, wo wir zusammen gearbeitet haben, deine waren immer absolut akkurat. Meine war die eine ein bisschen Schäbs, die andere, deine waren immer wie gemalt. Also echter Hammer, echt krass.
Ja, wobei ich hab mal noch einen Kollegen gehabt, einen Japaner, und die Japaner sind sehr exakt. Also da war wirklich eine wie die andere wie gemalt. Das war echt krass.
Ja, mega. Die wichtige Frage bei der Brezel, wo ist oben, wo ist unten?
Ja, die Frage aller Fragen, die bis heute noch nicht richtig gelöst ist. Also, die Frage wird öfters gestellt. Ganz korrekt ist oben mit den Ärmle. Also, die Ärmle sind oben.
Was?
Für mich persönlich ist das Weiße oben.
Was?
Für mich ist das Weiche oben.
Nee. Ja, klar. Ja.
Aber offiziell richtig ist es andersrum.
Was?
Doch, ohne Spaß.
Wer legt das fest?
Keine Ahnung. Google mal. Ich habe da eine Weile mal recherchiert.
Aber dann können wir zwei jetzt festlegen, dass es andersrum ist, oder?
Für uns kann es ja einfach andersrum sein.
Aber guck mal, auf jedem Bäckerschild ist das Weiche oben.
Nicht immer.
Der Bauch.
Nee, guck mal.
Echt? Nicht
immer. Tatsächlich. Ich habe das auch nie für möglich gehalten, dass das jemand anders sieht. Aber wenn du Bäcker, also ich habe auch mal dann rumgefragt. Also für manche ist tatsächlich auch das Knusprige oben.
Also mir hat kürzlich ein Bekannter geschrieben, so, hey David, du bist gelernter Bäcker, beantworte mir mal die Frage. Und es waren irgendwie 6 Leute und es stand 3-3, glaube ich.
Ah, okay, ja.
Wo ich dann aber auch gesagt habe, nee, auf gar keinen Fall. Also Bauch ist oben, also alles andere.
Hast du voll der Fachmann rausgehängt?
Nö, also die Frage kann ich noch gerade noch beantworten. Aber krass, nee, also echt offiziell ist...
Offiziell ist das Knusprige oben.
Ach was, ich bin schockiert. Echt krass, heftig.
Ja.
Auf jeden Fall... Zu Hause Brezeln backen.
Ja,
macht total Spaß und ist total lecker.
Mhm. Hast du schon mal gemacht daheim?
Ja.
Okay, erzähl mal.
Ich stand dann vor einem großen Thema, was mache ich mit der Lauge? Ganz ehrlich, ich habe ein kleines Kind daheim, ich habe keinen Bock, irgendwas Ätzendes oder Brennendes bei mir rumzustehen zu haben. Und ich habe dann einfach ganz normales Natron genommen.
Ja, ich meine, letztendlich ist ja Lauge Natron.
Genau.
Natron-Lauge.
Ja, ja.
Also man kann das machen. Erzähl mal, wie hast du das von der Apotheke oder so dieses, oder was hattest
du? Nö, das Kaisernatron. Das Grüne mit der roten Schrift. Das habe ich mir im Edeka geholt. Ja. Und habe dann halt meine Brezeln gemacht, habe die dann zum Abschneifen ans Fenster gestellt.
Ja.
So, und habe dann kochendes Wasser da dann die Natronlauge auf, also reingeschüttet, auf einen Liter, glaube ich, und dann ein Pack Natron. Mhm. So, das ist ja, glaube ich, das sind, glaube ich, 20 Gramm drin oder so. Und da muss man aber echt aufpassen, weil das schäumt dann so hoch.
Ja.
Das ist echt extrem, da braucht man echt einen großen Topf. Und da drin habe ich die dann so für 20 Sekunden gebadet.
Ja.
So,
ja.
Und dann von da aus direkt aus Blech geschnitten und ab in den Ofen.
Und das Ergebnis war gut?
Das Ergebnis war tatsächlich okay, allerdings war der Geschmack nicht so intensiv wie jetzt in der Bäckerei, tatsächlich.
Sollen wir vielleicht mal geschwind von Anfang an
auf die Teigherstellung
erstmal, genau, kurz durchgehen, einfach, ja. dass man wirklich erklärt, wie stelle ich eine Brezel zu Hause her?
Ja.
Ist jetzt total spannend, dass du das schon gemacht hast, weil ich nicht, aber ich weiß halt, wie es geht.
Also was mir auch,
ganz dezent angesprochen.
Was mir auffalle ist, ganz wichtig ist ja natürlich die Teigtemperatur.
Genau. Also die Basics sind erstmal der Teig, genauso wie du sagst.
Was kommt in eine Brezel rein?
In eine Brezel kommt rein Mehl. Also das Geheimnis, das Rezept für eine Brezel ist eigentlich kein Geheimnis.
Mhm.
Man kann sagen, 1 Kilo Mehl, 20 Gramm Salz, Hefe 20 Gramm, sage ich mal, 550 Gramm Wasser ungefähr.
Mhm.
Und dann jetzt die spannende Frage mit Fett.
Mhm.
Früher hat man ja immer Schmalz in Brezlereien.
Ja.
Macht man heute nicht mehr so, weil Schmalz hat nicht mehr so den guten Ruf. Und viele Veganer und auch muslimische Mitbürger, die jetzt nicht damit rechnen, dass da Schmalz drin ist.
Ja.
Man kann Pflanzenöl nehmen, man kann Margarine nehmen, man kann Butter nehmen. Mir persönlich nehme ich mit Pflanzenöl.
Ich glaube, viele nehmen mittlerweile Margarine, oder?
Margarine wird auch verwendet.
Ja.
Ich nehme Pflanzenöl aus dem Grund, ich möchte kein so stark verarbeitete Rohstoff bei mir im Produkt haben. Und Margarine ist halt auch sehr stark verarbeitet.
Ja.
Genau, und dann kann man noch vielleicht 20 Gramm Zucker rein, einfach ein bisschen für die Rösche. Und das war's.
Okay.
Ich mache einen Teig, der darf relativ fest sein.
Zucker? Das habe ich jetzt noch, ich habe noch nie Zucker drin, aber okay.
Ja, also wir verwenden bei uns in der Bäckerei keinen Zucker, sondern Malz. Das hat man aber daheim oft nicht.
Also ganz normales Backmalz.
Backmalz, genau. Okay. Also wer Backmalz daheim hat, darf Backmalz nehmen, lässt sich aber auch gut durch Zucker oder, also 20 Gramm sind ja nicht viel.
Ja,
da geht es letztendlich darum, dass die Hefe ein bisschen eine Nahrung hat und einfach gut arbeiten kann und auch ein bisschen die Rösche.
Okay.
Honig würde auch gehen, fände ich jetzt bei der Brezel aber geschmacklich ein bisschen. Also würde ich Zucker nehmen. Oder eben Backmalz, wer das daheim hat, geht wunderbar.
Ah, okay.
Genau, beim Fett noch von der Menge her, da gibt es alles Mögliche. Also wie gesagt, in Bayern 0% Fett. Im Schwabenland bis zu 10%.
Okay.
Irgendwo dazwischen kann man sich einpendeln. Man muss halt wissen, umso mehr Fett, umso weicher.
Kurz mal für die Leute, die Prozent immer auf die Mehlmenge bezogen.
Ah ja, Entschuldigung, genau.
Okay.
Ja,
also genau. Die Mehlmenge ist, also 1 Kilo Mehl, dann sind 10% 100 Gramm.
Genau, also danke für den Hinweis. Das sind so Bäckerprozent. Wir sprechen ja immer so, wir Fachleute untereinander. Ja. Danke, dass du mich darauf aufmerksam gemacht hast.
Genau. Ich bin nur ein bisschen mitgekommen, aber.
Genau, also 100 Gramm Fett maximal.
Okay.
Was mir persönlich zu viel wäre, ich würde nur 30 bis 50 Gramm reinmachen.
Okay,
ja. Dann kriege ich einfach eine bessere Rösche hin.
Ja, okay.
So, genau. Also das heißt, ich mache den Teig. Das Rezept können wir vielleicht auch noch in die Shownotes unter reinmachen.
Klar, oder? Das packen wir direkt rein, ja.
Genau, also das Rezept ist, ist kein Riesengeheimnis.
Und ein Brezelteig lässt sich besser verarbeiten, wenn er kalt ist.
Das heißt, also die Teigtemperatur ist wichtig.
Was ist die perfekte Temperatur vom Wasser dann? Also man steuert ja die Temperatur von einem Teig übers Wasser.
Genau.
Und was ist die perfekte Temperatur dann fürs Wasser, damit der Teig wirklich am besten zum Verarbeiten geht?
Also ehrlich gesagt, so kalt wie es geht.
Okay.
Also mir verwendet tatsächlich 1 Grad kaltes Wasser in der Bäckerei.
Okay.
Außer es ist jetzt wirklich Wind und ihre Küche ist jetzt richtig kalt daheim.
Ja.
Dann kann man auch ein bisschen wärmer schütten. Aber der Teig sollte nachher...
Schütte ist auch so ein Bäckerbegriff.
Auch so ein Bäckerbegriff, ja. Also dann kann das Wasser auch ein bisschen wärmer sein.
Ja, ja.
Aber auf keinen Fall sollte der Teig über 26 Grad haben.
Okay.
Das ist so ein bisschen, nicht jeder hat jetzt ein Thermometer daheim.
Ja.
Einfach mit der Hand fühlen. Mit dem Handrücken am besten.
Ja.
Die Körpertemperatur ist 37 Grad. 10 Grad kälter ist jetzt, man kann das nicht wirklich jetzt aufs Grad genau festlegen, aber er sollte sich auf jeden Fall nicht warm anfühlen, weil sonst ist einfach die Gefahr, dass er zu schnell reift und die Brezel kriegt auch keinen schönen Glanz nachher, keine schöne Form. Der Teig ist relativ fest. Nicht erschrecken, also das ist deutlich fester als ein Hefezopfteig zum Beispiel.
Ja, weil wir haben ja auf die Mehlmenge bezogen, 550 Milliliter Wasser und genau. Das heißt dann eine TA von 155,
genau.
Ja, ein bisschen bäcker, wir sagen noch.
Was die TA bedeutet, müssen wir vielleicht mal extra erklären, vielleicht machen wir mal eine Folge über so Bäckerbegriffe.
Genau, die Teigausbeute ist das.
Genau,
ja. Genau.
Also das heißt, aus 100 Kilo Mehl 155 Kilo Teig.
Ja.
Genau. Für wen das jetzt so verwirrend war, wie gesagt, das Rezept unten in die Shownotes.
Wir gehen nochmal rein, ja.
So, und was mache ich dann? Ich habe meinen Teig fertig, also ich knete meinen Teig, vorzugsweise mit einer Maschine, weil der einfach sehr fest ist.
Ja.
Wenn er schön glatt ist, ist er ausgeknetet, dann gebe ich dem Teig auf jeden Fall mal…
Was heißt das, eine Zeit? Also sag mal eine Zeit.
Also immer am Anfang mal langsam anfangen mit Knete, auf jeden Fall mal so 8 bis 10 Minuten langsam und dann gegen Ende so 3 bis 4 Minuten schnell.
Okay.
Das Knete an sich ist nochmal sehr, da gibt es noch viel dazu zu sagen. Da haben wir auch eine extra Folge dann mal über das Knete einfach, wenn das interessiert, über den Knetprozess. Aber man kann sagen, wenn der Teig dann richtig schön glatt ist und sich auch glatt anfühlt, dann ist er ausgeknetet. Dadurch, dass er so fest ist, löst er sich gleich vom Rand. Man sagt ja oft, ein Teig ist fertig, wenn er sich vom Schüsselrand löst.
Ja.
Aber ein Presslteig ist so fest, dass der gar nicht an der Schüssel kleben bleibt. Okay. Also man muss wirklich gucken, dass der Teig soll schön glatt sein und ja einfach eine glatte Oberfläche haben.
Okay.
Genau.
Okay, krass, aber 8 und 3 Minuten oder fast 10 Minuten, das ist schon lang eigentlich. Also hätte ich jetzt nie gedacht. Ja. Ich glaube daheim würde ihn, also habe ich bisher noch nicht so lange knetet, glaube ich.
Ja, der Fehler wird oft gemacht. Man muss Teige einfach richtig, also gerade, wir sprechen jetzt ja über einen Weizenteig normalerweise, der muss einfach gut ausgeknetet sein. Man ist so gewöhnt vom Kuchenmacher oder so, da reicht es ja völlig, wenn man das nur einfach zusammenrührt.
Ja.
Jetzt bei einem richtigen Hefeteig muss man schon richtig kneten.
Ja. Du, aber wie gesagt, ich glaube, wir gehen mal in eine extra Folge rein, wo es ums Thema Knete geht, weil das ist ja wirklich ein Thema.
Das ist ein Thema
für sich. Ein Thema für sich und da kann man so viel falsch machen.
Ja.
Okay, der Teig ist fertig und was machen wir dann?
Okay, erstmal wichtig ist, dem Teig einfach kurz Entspannungszeit geben. Man sagt eigentlich immer so, auf Spannung folgt Entspannung, also beim Teig. Der Teig ist gestresst durch Knete, wie bei uns Menschen auch. Wir müssen erstmal dann aufs Sofa liegen, mal ein bisschen relaxen.
Klar.
Genau, 10 Minuten, 15 Minuten reicht völlig aus.
Okay.
Dann wiege ich einfach Portionen ab. Eine Brezel wiegt bei uns in der Bäckerei 70 Gramm. Das ist so ein Standardgewicht, kann auch 80 Gramm sein. So ungefähr um den Dreh. 70, 80 Gramm, vielleicht auch 90.
Ja.
Wiege ich Teigstücke ab und form die einfach rund. Lass die wieder entspannen.
Wie lang?
10 Minuten.
Okay.
Wichtig ist dann einfach den Teig abdecken, dass die Oberfläche nicht abtrocknet, sonst tut man sich nachher unheimlich schwer beim Rollen.
Du meinst, dass die nicht so eine Haut kriegt?
Genau.
So, ja, okay.
Genau. Also abdecken am besten mit einer Gärfolie oder sowas. Tuch ist nicht so geschickt, weil einfach da die Luft durchgeht.
Okay, also am besten irgendwas Plastik.
Was undurchlässig. In dem Fall ja.
Damit
bin natürlich kein Freund von Plastik auf Teig.
Ja.
Aber ja, irgendwas, was einfach die Luft nicht durchlässt.
Okay, also jetzt kein Bäckerliner oder so.
Nee,
oder
bietet
ein Geschirrtuch. Also wirklich was die Feuchtigkeit drin hält.
Man kann auch, wenn man jetzt absolut kein Plastik will oder das vielleicht auch nicht gerade hat, ein feuchtes Tuch geht auch.
Ah, okay.
Weil dann habe ich ja die Oberfläche auf jeden Fall, dass die nicht abtrocknet.
Gut, das stimmt, ja, das ist perfekt.
Geht auch, da muss man aber aufpassen, wenn es zu nass ist, ist der Teig nachher nass, ist ja auch nicht das Sinn.
Ja, okay.
Genau. Dann gehe ich her, nehme eben dieses runde Teigstück, drücke das flach und wickel das so auf, dass ich eben einen Strang habe und roll den Teig aus. Wichtig ist beim Ausroller kein Mehl auf die Arbeitsfläche, weil sonst rutscht der Teig nur hin und her. Ja. Roll den eben so aus, dass er in der Mitte dick ist und außer dünn. Ungefähr, ich habe jetzt gerade kein Zentimetermaster, aber ich denke mal so, das ist bei uns natürlich im Gefühl. 40 Zentimeter circa, denke ich. So, und dann forme ich eben die Brezel. Jeder hat das vielleicht schon mal irgendwo gesehen.
Ja.
Also einfach formen halt, gell?
Muss man mal ausprobieren.
Eigentlich klar. Das Problem ist beim Brezelformen, es lässt sich unheimlich schwer beschreiben und auch schwer in Slow Motion machen, wenn ich Backwasser gebe.
Voll.
Aber es gibt einen Trick. Man kann hergehen und den Brezelstrang einfach wie ein umgekehrtes U vor sich hinlegen.
Ja.
Und die Ende zweimal übereinander schlage und dann das Ganze nach oben lege und die Ärmel andrücke.
Ja.
Und dann habe ich auch die fertige Brezel.
Ich würde sagen, ich sage das jetzt einfach, wenn die Folge online geht, dann machst du da dazu eine Instagram-Story, wie man das macht.
Das können wir machen.
Ich denke, das ist beschreiben, weil ich habe es gerade überhaupt nicht gecheckt.
Du hast gecheckt?
Ja, doch, so ungefähr ein U und dann zweimal überschlage, aber...
Also einfach einen Knoten reinmachen in die zwei Enden und nach oben lege. Ja,
okay.
Ich kann da gerne eine Insta-Story dazu machen.
Und wie lange braucht der Teig jetzt Teigruhe dann?
Genau, dann geht es eben darum, den Teig wieder abzudecken, dass er nicht abhautet. Ich denke mal so 20, es kommt natürlich auch stark auf die Temperatur an in der Küche.
Ja.
Aber ja, ich denke mal so eine Stunde ungefähr. Mhm. Man muss das ein bisschen sich rantasten, über das Thema den richtigen Reifegrad bestimmen, haben wir auch eine extra Folge vor. Mhm. Genau, und dann hast du ja vorher schon was von Absteifen gesagt.
Ja.
Das darfst du jetzt erklären. Was heißt das?
Ja gut, im Endeffekt, fachlich hast du mir jetzt echt erwischt. Also der Teig ist ja relativ elastisch noch und relativ formbar. Und man stellt ihn dann einfach ins Kühle, sodass der Teig an Stabilität gewinnt. Sodass die Form stabil, dass die brezelische Form stabil bleibt und dass ich die dadurch ein bisschen besser verarbeiten kann.
Genau.
Genau.
Und auch damit die Lauge nicht in den Teig eindringt. Also das, jetzt darf der Teig Haut. So eine Haut kriegen.
Ja.
Also der geht jetzt nicht mehr weiter auf. Das soll jetzt eine Haut kriegen, dass man nachher schön einschneiden kann und dass man halt einfach gut belaugen kann. Du hast ja gesagt, du hast den in 20 Sekunden da im Laugerbad geschwenkt.
Genau, ja.
Das geht mit einem elastischen, weichen Teigstück
ja
nicht.
Ja, genau. Und jetzt nochmal auf die Lauge. Würdest du sagen, zu Hause auf jeden Fall oder würdest du in die Apotheke gehen und sagen, hey, ich hätte da gerne ein bisschen
Ja, also ich bin da ein bisschen zwiegespalten, weil ich habe auch mal eine Kundin im Backhaus gehabt, die hat tatsächlich auch daheim Backer oder die Mutter hat daheim Backer und das Kind hat einmal Lauge getrunken, weil die es halt in der Wasserflasche hatte. Man denkt immer, da passiert nichts, aber es ist wirklich nicht zu unterschätzen.
Ja.
Also auch mir in der Bäckerei haben immer Handschuhe an beim Belaugen.
Ja.
Es ist einfach eine gefährliche Geschichte.
Ja.
Und auch mir trage Schutzbrille beim Befüllen vom Laugegerät.
Ja. Ja.
Also man kann das schon machen, aber man sollte wirklich nur penibelst darauf achten, das niemals in eine Flasche zu machen, wo man sonst draus trinkt.
Ja.
Und es einfach wegstelle. Also so, dass halt wirklich niemand rankommt und mit Methodekopf beschriftet oder was weiß ich.
Auf jeden Fall.
Das Kennzeichen auf jeden Fall. Einmal hört er immer wieder Sachen, die einfach gefährlich sind. Deswegen ist es daheim auch einfach ein bisschen mit Vorsicht zu genießen.
Du, ich denke, klar, ich meine, die richtige Lauge, die schmeckt natürlich nochmal einen Tick geiler, aber ich denke, die Natronlauge tut es auch für den Heimgebrauch und wie gesagt, die ist halt nicht ätzend. Wenn das über der Arm läuft, dann ist alles gut.
Genau.
Und bei uns war es ja früher, wenn wir das tatsächlich mal abgekriegt haben, da fühlt sich das ja so an, als hätte man Brennnessel reingefasst. Von dem her,
ich habe auch eine kleine Anekdote noch aus meinem Berufsleben. Ich habe einen Mitarbeiter, der hat sich beim Laugegerät Saubermacher einfach auch mal Lauge über den Fuß gekippt und hat das nicht so viel drüber nachgedacht, nicht gleich sofort richtig runtergewaschen. Mhm. Und dem musste dann wirklich Haut transplantiert werden.
Was? Also das,
krass. Der hat es nicht gleich gemerkt oder wie auch immer und das hat sich dann so hinten, das ist wie eine Verbrennung.
Ja, Lauge ist schon echt bitter, auf jeden Fall. Ja. Lauge ist schon krass.
Muss man einfach wissen.
Ja. Aber schmeckt dafür umso besser.
Absolut. Früher, noch kleine Geschichte, früher gab es ja auch eine Begrenzung, also man durfte Lauge ja nur bis zu 4% verdünnen.
Mhm.
Das gibt es heute nicht mehr, zum Glück, weil man gemerkt hat, das ist nicht giftig nach dem Backen und das ist auch kein Problem. Ja. Deswegen gibt es einfach Bäckereien, die haben schärfere Brezeln, da ist einfach ein bisschen laugiger. Und Bäckerei, die haben weniger.
Mhm.
Dieses Gesetz gibt es also nicht mehr. Das schwabert aber immer noch so ein bisschen rum.
Okay.
Neulich erst wieder einen Kunde gehabt, der gesagt hat, es gibt ja dieses Gesetz und so, aber das gibt es tatsächlich nicht mehr.
Okay, und wie viel Prozent habt ihr dann?
Ich muss mal schön überlegen. Wir haben, Lauge muss man wiegen, weil Lauge ist schwerer wie Wasser.
Okay.
Wir geben auf 10 Kilo Wasser 1,5 Kilo Lauge. Also die ist 30%ig und mir
verdient die verdienen die nochmal mit Wasser. Okay, okay.
Da merkst du den Ausrechnen.
Ich glaube 30. Was sind das dann nachher 3% oder sowas?
Also wenn ich 10 Kilo Wasser nehme und 1,5, dann sind das ja 450. Ja. 4,5%. Also können wir machen.
Perfekt, wir müssen echt zum Ende kommen. Wir müssen schon mega lang. Also du merkst schon, oder wir merken schon, also Brezeln sind ein unfassbar spannendes Thema, total geil für uns als Schwaben sowieso.
Ja,
jeder liebt es total. Ich finde auch deine Bullo-Brezeln überragend. Du streichst die ja nicht, das wird so reingespritzt, das Ding. Da gibt es so einen schwäbischen Tüftler, der eine Maschine entwickelt hat.
Wir haben ja eine Butterbrezel-Spritzmaschine.
Butterbrezel-Spritzmaschine, das ist auch ein toller Name auf jeden Fall.
Das wäre übrigens ein gutes Wort so zum Einsprecher vom Podcast.
Stimmt, das wäre ein
Butterbrezel-Spritzmaschine.
Das ist ein guter Soundcheck, auf jeden Fall.
Ab sofort unser Wort zum Einsprechen.
Butterbrezel-Spritzmaschine,
das ist gut. Ja, es gibt einen schwäbischen Tüftler, der hat gesagt, haben wir noch so viel Zeit,
die Story zu erzählen? Ja, komm, erzähl noch.
Brezel ist einfach ein riesen Thema, gell?
Ja.
Das ist ein Elektriker. Der war auf dem Weg ins Geschäft und wollte seine Kollegen 10 Butterbrezler mitbringen. Ging in die Bäckerei und hat gesagt, ich brauche 10 Butterbrezler. Die Verkäuferin war Aloy. Es waren noch 2 andere Kunden im Laden. Die Butterbrezler waren noch nicht gerichtet.
Halbe Stunde.
Die Verkäuferin hat Augen verdreht, die andere Kunde haben die Augen verdreht und ihm war sau peinlich.
Ja.
Dann ist er ins Geschäft und hat gesagt, ey Leute, wir brauchen da eine andere Lösung. Und der hat eine Butterbrezel-Spritzmaschine erfunden. Das ist tatsächlich so, dass mir praktisch die Brezel, diese Maschine hat 11 Nadeln. Wie richtig scharfe Nadeln. Da schiebe mir die Brezel drauf und drücke auf den Knopf und dann ist genau hinterlegt, wie viel Butter da reingespritzt wird. Das sind bei uns 13 Gramm. Mhm. Und das eine ist die Zeitersparnis, aber das andere ist auch der Vorteil für den, der sie, also für quasi für den, der sie will, der sie isst,
ja,
weil die Butter wird in dem Gerät gekühlt.
Ah.
Das ist natürlich auch mega, weil ja, so ja, ganz leicht handwarm, lauwarme Brezel mit einer kühlen Butter drin.
Das ist ja geil.
Das kriegst du halt geschmiert nicht hin, weil ja, die Butter nee, verläuft ja, halt. Ja. Und wenn die Butter kalt ist, kannst du nicht schmieren. Und es ja, ist immer ein riesen Dilemma. Im Sommer lässt die Butter ja, draußen, dann läuft sie davon.
Ja.
Im Winter hast du sie nicht rausgelegt, dann ist sie steinhart.
Ja.
Wir hatten früher immer Zettel, die Spätschicht hat immer Zettel hingehängt, bitte Butter rauslegen, damit die morgens Butter schmieren können.
Okay.
Das ist einfach cool, das macht Spaß. Und,
das ist cool,
ja. Ja, und vor allem kann man sie frischer produzieren, weil es halt ja, schnell geht, wirklich. Ja. Nach Bedarf vom Kunde, sage ja, ich mal.
Wie ist das Kundenfeedback dazu?
Ganz unterschiedlich.
Okay.
Ja, wir haben ein YouTube-Video ja von so einem Unicorn-Spieler, also ja, hier aus Schwäbisch ja, Hall von unserer Footballmannschaft. Das haben, glaube ich, 30 oder 40.000 Leute geklickt. Der ist so begeistert von der Butterbrezel.
Ja.
Das Video heißt My New German Food Obsession, also meine neue deutsche Sucht. Und manche mögen es gar nicht. Also wir haben Kunden, die sagen, ich will aber Handgeschmierte.
Ja.
Machen wir dann natürlich auch.
Ja, okay, Thema. Okay.
Ja. Aber ja, ich finde es cool, wenn einfach jemand eine Idee hat und das umsetzt und es, man sieht ja, immer mehr Bäckereien, die das machen. Und das Coole ist ja dann, das kann man ja weiterspinnen, man könnte ja jetzt da noch eine Maschine daneben stellen, zum Beispiel mit einer schönen Kalbsleberwurst drin und dann nochmal eine mit Nutella drin.
Oh ja.
Weil so ein kühles Nutella ist einfach schon was Gutes, gut, ab und zu mal in der Brezel.
Ja.
Sind wir ja wieder beim Thema, bei unserem
auf jeden Fall, ja.
Standardthema.
Oh, das ist gut, ja, mit
Nutella,
mit Laugengebäck. Das ist super, ja. Mhm. Also ich finde es mega. Ich, jedes Mal, wenn ich bei dir vorbeifahre, halte ich gerne an und hole mir dann eine Butterbrezel, weil ich es echt was Besonderes finde. Ich finde, wie du sagst, eine handwarme Brezel mit einer kalten Butter ja, drin, das ist Hammer.
Also ich sage das ganz ehrlich, wenn ich auf dem Weg ins Büro bin und laufe ja, irgendwie vorbei und sehe, die haben gerade nachmittags zum Beispiel ja, frische Brezel ausbacken,
ja,
dann schiebe ich mir die warme Brezel auf die Butterbrezelmaschine und lass mir geschwind Butter. Nein, das ist halt einfach mega.
Geil. Ich würde sagen, wir sind schon wieder viel zu lang. Mein Gott, ey, mir quatscht und quatscht.
Ja, Brezel ist ein riesiges Thema. Haben wir was vergessen?
Kinder lieben Brezeln, wir lieben Brezeln. Die Beste kommt aus dem Schwabenland. Der Bauch ist oben, haben wir festgelegt. Das ist das Wichtigste.
Und das Rezept ist in die Shownotes.
Genau.
Probiert es mal daheim aus.
Ja.
Und jetzt habe ich noch den perfekten Abschluss.
Hau raus.
Und zwar habe ich neulich gelesen ein Gedicht vom früheren Stuttgarter Oberbürgermeister Manfred Rommel. Der war ja bekannt für seine humorvolle Gedichte. Das möchte ich hier noch zum Besten geben. Darf ich das?
Klar, hau raus.
Ich hau's raus. Der Schwabenklugheit, dieses Rätsels Lösung heißt die Butterbrezel. Schon trocken gibt dem Hirn sie Kraft, mit Butter schmeckt sie fabelhaft. Erleuchtet mit der Weisheit Fackel noch das Gehirn vom größten Dackel.
In diesem Sinne, bis nächste Woche.
Dem ist nichts hinzuzufügen.
Auf gar keinen Fall. Ja, Mensch, da war ja noch was. Mensch, Ingmar, wie backt man denn eine Brezel?
Also, ja, die haben wir total verquatscht. Ja, das wäre vielleicht auch nicht ganz unwichtig, wenn man schon groß davon sprechen, wie man daheim eine Brezel backt. Also, wenn ihr die Brezel belaugt habt, dann schneidet ihr sie oben am Bauch einfach mit einem scharfen Messer ein, macht ein bisschen Hakelsalz drauf und schiebt es in den Backofen bei, ja, ziemlich heiß, ich sag mal so 220 bis 230 Grad für 12 Minuten ungefähr. Müsst ihr euch ein bisschen rantasten bei eurem Backofen. Wenn es deutlich länger dauert, müsste die Temperatur ein bisschen hochgehen. Also 12, 13 Minuten ist die optimale Backzeit. Und dann goldbraun und gleich genießen.
Jetzt aber.